Hallo, wir sind
Selina,
Sarah und Lena. In der Podcast-Reihe Zwei oder mehr beschäftigen wir uns mit dem Thema Solidarität. Gemeinsam mit GästInnen aus unterschiedlichen Bereichen versuchen wir herauszufinden, was wir für mehr Zusammenhalt und ein besseres Miteinander tun können. Jede Folge hat einen anderen Schwerpunkt. Heute geht es um Umwelt, Klima und die Rolle der Wirtschaft. Wir sprechen darüber mit Hanna Lohrmann. Schön, dass du da bist, Hanna.
Hallo, danke für die Einladung.
Hanna, möchtest du dich vielleicht zu Beginn kurz in 2, 3 Sätzen vorstellen?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Hanna Lohrmann. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, aus Deutschland und wohne jetzt seit fast 8 Jahren in Wien, arbeite im Bereich verantwortungsvolles Wirtschaften und beende gerade meinen Master in Organic Business and Marketing an der FH Wiener Neustadt.
Was hat dein ursprüngliches Interesse für Umweltfragen geweckt?
Ich glaube, das war so eine Mischung aus vielen Aspekten. Also einerseits habe ich gemerkt, dass irgendwie in meinem Umfeld die Awareness für das Thema immer größer geworden ist. Viele meiner Freunde haben in die Richtung schon studiert oder haben sich mit den Themen auseinandergesetzt. Und dadurch kam, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Infragestellen des eigenen Lebensstils und auch des Konsums. Und dann sind natürlich durch so Bewegungen wie Fridays for Future oder andere Demonstrationen kam das Thema ja immer mehr auf die Agenda und dann ja, habe ich mich auch immer mehr damit beschäftigt.
Um auf das Thema unseres Podcastes zurückzukommen, unser Hauptthema liegt ja auf der Solidarität. Das heißt, ich würde jetzt gern von dir anfangs wissen, was verstehst du persönlich unter Solidarität bzw. gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Also für mich ist Solidarität ein Einstehen für gemeinsame Interessen, also eine Thematik oder ein Problem, eine Herausforderung gemeinsam anzugehen und aber auch empathisch für Lebensrealitäten von anderen Menschen zu sein und auch für diese Probleme einzustehen. Und ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Tool quasi, um gegen Ungerechtigkeiten und Ausgrenzung in der Gesellschaft vorzugehen.
Hast du schon mal von dem Begriff Klimasolidarität gehört?
Ja.
Was bedeutet das für dich und wie und für wen müssen wir deiner Meinung nach Solidarität in der Klimakrise zeigen?
Ich glaube, beim Thema Klimasolidarität geht es darum, die Lebensrealitäten von anderen Menschen nachvollziehen zu können. Und gleichzeitig so eine Art Machtfrage zu stellen, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und ja, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Weil wir uns einfach klar werden, dass wir beispielsweise jetzt in Österreich oder auch in Deutschland in Ländern leben, die maßgeblich für die Klimaveränderungen verantwortlich sind. Und es irgendwie nicht sein kann, dass wir quasi dann auf der anderen Seite die sind, die den Ländern, die davon betroffen sind, quasi diktieren, wie wir Probleme zu lösen haben. Und es geht einfach darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wirkt sich unsere Lebensweise auf andere Länder aus, die maßgeblich darunter leiden und jetzt schon darunter leiden.
Du hast gerade den Begriff Klimaveränderung verwendet. In den Medien werden ja unterschiedliche Begriffe für diese Situation benutzt, also Klimakrise, Klimawandel. Transportieren diese Begriffe unterschiedliche Bedeutungen oder meinst du, dass die alle das Gleiche aussagen?
Meistens benutze ich tatsächlich das Wort Klimakrise, weil ich finde, dass wir uns in einer absoluten Krisensituation befinden. Und auch die Wichtigkeit und einfach diese drastische Situation benannt werden muss. Aber natürlich ist es eine Veränderung. Ich finde Veränderung in dem Punkt auch gar keinen schlechten Begriff, weil es geht um eine negative Veränderung. Also die Folgen sind einfach klar absehbar und deswegen Klimaveränderung würde ich jetzt gar nicht negativ konnotieren, sondern es ist eine negative Veränderung, die wir da vor uns sehen.
Du beschäftigst dich also innerhalb deines Studiums und auch im beruflichen Kontext mit diesen Themen. Wo beobachtest du jetzt in Bezug auf die Klimakrise, die Klimaveränderungen, die negativen Zusammenhalt und Solidarität? Wo hast du das Gefühl, dass das bereits gut funktioniert?
Im Unternehmenskontext gibt es zwar unterschiedlich große Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die sich dann mit unterschiedlichen Problemen beschäftigen müssen. Aber die große Herausforderung der Klimakrise haben eben alle gemeinsam. Und von daher kann man dort sehr viel Solidarität erkennen. Also gerade auf Events, Veranstaltungen, wo UnternehmensvertreterInnen zusammenkommen und sich austauschen darüber, womit das eigene Unternehmen gerade beschäftigt ist und welche Dinge man gerade angehen muss. Da entstehen sehr wertvolle Austauschsituationen und Kooperationen, die dann für beide Seiten sehr fruchtbar sein können. Und ansonsten so in meinem privaten Umfeld natürlich gerade auch die ganzen Demonstrationen, die passieren. Also ich komme ja wie gesagt aus Düsseldorf, das ist 20 Minuten von Lützerath, damals Lützerath entfernt. Und da ist die Solidarität natürlich sehr groß. Also einfach dieser Zusammenhalt von Menschen unterschiedlichen Alters, die dort zusammenkommen und für eine gemeinsame Sache kämpfen. Und das ist, finde ich, sehr schön zu sehen.
Jetzt hast du am Anfang Unternehmen, Wirtschaftsakteure angeführt und da eben die Solidarität ein bisschen hervorgehoben, auch im Positiven jetzt erwähnt. Ich würde gern kurz über die Rolle von Unternehmen sprechen mit dir. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen, zukunftsfähig, verantwortungsvoll zu wirtschaften? Sprich, welche Schritte können Unternehmen setzen, um eben einfach ressourcenschonender zu agieren?
Es kommt natürlich sehr darauf an, grundsätzlich, welche Branche man sich anschaut, wie groß das Unternehmen ist. Also ein Start-up hat ganz andere Herangehensweisen an diese Thematik als jetzt ein Klein- oder Mittelunternehmen oder ein Konzern. Aber grundsätzlich geht es darum, sich erstmal darüber bewusst zu werden, welche Auswirkungen hat mein Handeln, meine Produktion, die Herstellung meiner Produkte auf die Umwelt und auf die Gesellschaft. Und ein großer Part ist natürlich auch transparent zu sein. Also die eigenen Wirtschaftsweisen transparent nach außen zu tragen und den Konsument oder die Konsumentin quasi nicht im Dunkeln zu lassen. Ja, einfach offen und ehrlich darüber zu sein, was das Unternehmen macht und dann natürlich Schritte einzuleiten, um das eigene Wirtschaften nachhaltiger zu gestalten. Also ob das die Produktion ist, die man umstellt, ob man quasi darauf achtet, dass die Energie, die verwendet wird für die Herstellung eines bestimmten Produktes, dass man die eher in Richtung erneuerbare Energien umstellt. Kleinere Schritte wie beispielsweise den eigenen Fuhrpark umzustellen, die Ressourcen, die man verwendet für die Produktion, die umzustellen. Dass man quasi zum Beispiel auf Sekundärstoffe setzt und nicht auf Primärstoffe. Da gibt es sehr unterschiedliche.
Kannst du kurz den Unterschied erklären?
Natürlich. Also bei Primärstoffen handelt es sich um Ressourcen, die quasi für ein bestimmtes Produkt abgebaut werden zum Beispiel. Sekundärstoffe wären zum Beispiel recycelte Rohstoffe, die schon mal im Kreislauf waren und die man dann wiederverwendet. Und die natürlich dann eine geringere Emission beispielsweise haben.
Gibt es dann noch weitere Schritte, die du heute mit uns teilen würdest? Beispiele aus der Praxis? Du hast Energie erwähnt, das Ressourcenthema.
Also ein sehr wichtiger Aspekt, mit dem man gut anfangen kann, ist menschenwürdige Arbeit zu gewährleisten und faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Und beispielsweise gibt es ja immer mehr Unternehmen, die quasi CSR-Strategien ins Leben rufen, die viele dieser Punkte vereinen und die dann auch dazu führen, dass diese Schritte, die man macht, dass die veröffentlicht werden müssen, sodass sie von allen Leuten eingesehen werden können. Was macht das Unternehmen? Wo haben wir gestartet? Wo wollen wir hin? Was haben wir gemacht? Und welche positiven Auswirkungen hat das dann?
Wo wird sowas klassischerweise veröffentlicht?
Also es gibt mittlerweile eine Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht in Österreich. Und die bezieht sich auf Unternehmen, also verschiedener Größen. Und ab einem bestimmten Punkt, ich meine ab 500 Mitarbeitern, ist ein Unternehmen verpflichtet, diesen CSR-Bericht und diesen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Und der wird dann meistens von den Unternehmen selbst, manchmal auch in Kooperation mit Consulting-Agenturen zum Beispiel, geschrieben und wird dann veröffentlicht, also meistens auf der Unternehmenswebsite.
Jetzt könnte man als ZynikerIn sagen, solche Corporate Social Responsibility Maßnahmen sind jetzt vielleicht auch etwas wie Alibi-Maßnahmen, die Unternehmen setzen und sich gern auf die Fahnen schreiben, um zu zeigen, wie fortschrittlich und nachhaltig sie sind, um sich eben besser darzustellen, aber die eigentlich keinen wirklichen Effekt auf uns und auf unsere Umwelt haben. Wie siehst du das? Ist das richtig oder ist das zu einfach dargestellt?
Also ich muss sagen, ich bin da auch sehr kritisch. Also ich glaube grundsätzlich, dass CSR als Konzept sehr sinnvoll ist und wichtig ist, weil es eben auch die großen Unternehmen ins Boot holt und zur Verantwortung zieht. Aber natürlich ist es so, dass gerade in dem Bereich Greenwashing auch ein Riesenthema sein kann. Also viele Unternehmen stellen beispielsweise Dinge so verschönt dar, dass es für den Laien oder für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht gut auskennt, wundervoll wirkt und total vielversprechend. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist es eben doch nicht so positiv. Und deswegen ist es schon auch kritisch zu betrachten, ja.
Kannst du uns vielleicht erklären, wie man als Laie Greenwashing erkennen kann? Oder worauf man achten sollte, wenn man sich etwas kauft vielleicht?
Also grundsätzlich, nur um den Begriff nochmal ganz kurz aufzunehmen, also Greenwashing im Allgemeinen ist quasi die Desinformation über ein bestimmtes Produkt oder über eine Dienstleistung und wird von Unternehmen eingesetzt, um dieses Produkt oder diese Dienstleistung quasi zu verschönern, also nachhaltiger darzustellen, als sie tatsächlich ist, Eigenschaften anzudienen, die nicht da sind. Und gibt es so die 7 Sünden des Greenwashings, also quasi 7 Aspekte, nach denen man Greenwashing einteilen kann. Also beispielsweise Labels. Also Labels sind ein Riesenthema. Es gibt in Österreich gerade so eine Flut an verschiedenen Labels und Zertifikaten. Und für jemanden, der in dem Thema nicht drin ist, ist es unfassbar schwierig, dort sich zurechtzufinden und zu wissen, welchem Zertifikat, welchem Label kann ich vertrauen. Und grundsätzlich ist es so, dass man viel hinterfragen muss. Also wenn ich jetzt mir ein bestimmtes Produkt anschaue, zu hinterfragen, was sind da für Labels drauf auf dem Produkt. Vielleicht auch mal ein bisschen sich dahinter zu setzen, zu recherchieren. Was macht die Firma sonst so? Wie berichten sie? Und gibt es zum Beispiel auch Fehler, die das Unternehmen einräumt? Also ich glaube, das ist auch gerade in den Bereichen ein wichtiger Punkt, weil man nicht alles richtig machen kann. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch in Österreich viele Seiten, die einem da gut helfen können. Also es gibt beispielsweise die Seite Inspektoren Grün und die quasi Werbeversprechen von Unternehmen unter die Lupe nehmen und schauen, ob das denn tatsächlich so stimmt. Und wenn man quasi einen Greenwashing-Fall vermutet, dann gibt es zum Beispiel auch eine Plattform, die heißt Verbraucher für Konsumenteninformation. Und die haben eine Seite, wo man quasi dann auch Fälle melden kann. Und die werden dann untersucht und werden dann auch veröffentlicht.
Aber grundsätzlich heißt das, dass die Verantwortung doch bei den EndverbraucherInnen liegt. Die müssen sich kundig machen und eben sich selbst praktisch darum kümmern, was sie da konsumieren. Gibt es auch Bestrebungen, dass das auf struktureller Ebene vereinheitlicht wird und transparenter gemacht wird?
Ja, ich glaube, das ist ja grundsätzlich oft das Problem, dass die allgemein in der Thematik die Verantwortung auf den Endkonsumenten umgewälzt wird. Aber eben durch solche Regularien und Gesetzesgebungen, wie zum Beispiel diese Berichterstattungspflicht, werden Unternehmen tatsächlich auch immer mehr zur Rechenschaft gezogen. Und es gibt da auch unabhängige Organisationen, die sich dahinter klemmen und das genauestens anschauen und dann auch veröffentlichen.
Was sind Sustainable Development Goals, also Ziele für nachhaltige Entwicklung? Welche gibt es und warum ist es notwendig, sie umzusetzen?
Also die Sustainable Development Goals, die SDGs kurz gesagt, das sind die UN-Nachhaltigkeitsziele. Die wurden 2015 in New York beschlossen, in der Generalversammlung, und wurden dann von 193 Mitgliedstaaten unterzeichnet. Und das sind Ziele, die sich sowohl an die politische Ebene als auch die Zivilgesellschaft als auch Unternehmen richtet. Und sie umfassen verschiedene Ziele zur Triple Bottom Line, also zu sozialen Themen, ökologischen Themen und ökonomischen. Und es gibt 17 Ziele mit 169 Unterzielen, also Targets werden die genannt. Und die sind eben in unterschiedlichen Bereichen, also beispielsweise soziale Bereiche wie SDG 1 ist keine Armut, SDG 4 ist hochwertige Bildung. Und dann gibt es eben welche, die sich auf den ökonomischen Bereich beziehen, beispielsweise SDG ist menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Und dann gibt es natürlich noch ökologische, wie zum Beispiel SDG 13 ist Maßnahmen zum Klimaschutz oder SDG 14 ist Leben unter Wasser. Und Österreich hat 2020 den ersten FNU-Bericht erstattet. Das ist der freiwillige nationale Bericht zur Umsetzung der SDGs. Und der wird quasi veröffentlicht und es wird quasi ein Status quo erhoben, wo steht Österreich und was haben wir noch vor uns. Die Umsetzung der SDGs ist besonders wichtig, um beispielsweise Investitionen zu lenken, sodass die adressierten Probleme gelöst werden können. Und Unternehmen wollen natürlich zukunftsfähig sein, wollen zukunftsfähige Chancen haben und wollen auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sein. Und dafür ist die Umsetzung sehr wichtig.
Du hast von einem freiwilligen Bericht gesprochen. Mich würde interessieren, wie wird das gemessen? Kann das gemessen werden? Also die SDGs, die einzelnen Kategorien. Sind Unternehmen zum Beispiel auch in Österreich verpflichtet, diese einzuhalten? Oder beruht das auf freiwilliger Basis?
Also es ist so, dass alle Länder, die diese SDGs, die Verabschiedung der SDGs unterschrieben haben, also diese Mitgliedsländer, haben sich dazu verpflichtet, diese Agenda 2030, die damals verabschiedet wurde, einzuhalten. Und die Ziele, die darin formuliert sind, sollen eingehalten werden bis 2030. Und da sind natürlich dann auch Unternehmen gefragt, sich daran zu beteiligen. Und da sind natürlich auch Unternehmen gefragt, ihre Herstellungen oder ihre Produktion so umzustellen, dass diese Ziele erreicht werden können.
Aber sie sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet?
Nein.
Du hast vorhin gesagt, dass Unternehmen daran interessiert sind, zukunftsfit zu sein. Gleichzeitig sind sie aber auch daran interessiert, Gewinne zu machen und ständiges Wachstum zu produzieren. Hast du das Gefühl, dass das passt das zusammen oder spießt sich da was im System?
Ich glaube, wenn Unternehmen tatsächlich daran interessiert sind, zukunftsfähig zu sein und in der Zukunft zu überleben und nachhaltig zu überleben, dann geht es damit einher, dass beispielsweise gewisse Einschränkungen oder Kosten in Kauf genommen werden müssen für eine gewisse Zeit. Und das rentiert sich dann aber in Zukunft. Also man muss einfach auf die Herausforderungen bestmöglichst vorbereitet sein, um tatsächlich weiter bestehen zu können. Und wenn man diese Einschränkungen oder diese Investitionen jetzt nicht in Kauf nimmt, dann wird man in der Zukunft sehr große Probleme bekommen.
Worauf müssen sich Unternehmen vorbereiten? Auf welche Herausforderungen?
Also diese Herausforderungen, die differenzieren sich natürlich auch sehr, was die Branche angeht. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise mal die Landwirtschaft anschaut, dann sind diese Unternehmen vor sehr großen Herausforderungen, was das Klima betrifft. Und man muss darauf vorbereitet sein, dass es beispielsweise Ernteausfälle gibt. Und man muss sich auf diese Fälle jetzt schon vorbereiten, weil sonst wird man überrascht und dann wird man sehr große finanzielle Einbußen haben.
Ich würde gerne noch einmal zurück zum Thema Solidarität gehen und würde jetzt gern von dir, Hanna, wissen, wo würdest du dir denn mehr Solidarität wünschen? Wo fehlt es uns und unserer Gesellschaft an Zusammenhalt?
Also ich würde mir gerade, was das Thema Klimakrise angeht, mehr überregionale Solidarität wünschen und globalen Zusammenhalt, weil es meiner Meinung nach nichts bringt, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. Und es muss einfach mehr Sichtbarkeit und mehr Anerkennung geben für andere Lebensrealitäten, weil wir im Endeffekt alle vor dem gleichen Problem stehen, auch wenn die Folgen vielleicht bei uns noch nicht so stark sind wie in anderen Ländern. Würde ich mir da wünschen, dass mehr Kommunikation stattfindet, mehr Empathie vorhanden ist. Und ich habe auch das Gefühl allgemein, dass das Thema ein sehr spaltendes ist in der Gesellschaft, also auch in der Gesellschaft in Österreich oder in Deutschland. Und würde mir da wünschen, dass mehr geredet wird und ja, dass es mehr Verständnis gibt, um quasi so ein Gemeinwohl für die Gesellschaft zu schaffen.
Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Meinungen zu den Protestaktionen der letzten Generation. Was ist denn deine Meinung zu den Aktionen?
Ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, auch die Gesellschaft sehr spaltet. Meine Meinung ist, dass die Protestaktionen gerechtfertigt sind und sehr verständlich, weil auf so viele Art und Weisen versucht wurde, sich Gehör zu verschaffen. Und man wurde nicht ernst genommen, man wurde vertröstet. Es wurde immer gesagt, das wird später passieren. Und wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, dass es einfach kein Später geben wird, beziehungsweise dass später nicht reicht. Und ich glaube, auch wenn die besagte Politik die Dinge noch schön redet oder kleiner redet, dann weiß man einfach oder muss man erkennen, dass die Klimakrise einfach nicht nach unseren Regeln funktioniert. Und was ich ein bisschen schade finde in dem ganzen Diskurs, ist, wie die Protestaktionen dargestellt werden, wie die AktivistInnen dargestellt werden, dass sie beispielsweise als KlimaterroristInnen bezeichnet werden, weil meiner Meinung nach verlangen sie nur nach dem, was von der Politik die ganze Zeit versprochen wurde und nicht eingehalten wurde. Und von daher finde ich den Begriff, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil er ist zwar angebracht, aber er ist definitiv auf die falsche Seite angewendet.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Generationen. Gibt es deiner Meinung nach einen Generationenkonflikt beim Thema Klimaproteste? Und was könnten ältere Generationen tun, um sich solidarisch mit den Sorgen jüngerer Generationen zu zeigen?
Ja, ich glaube, wir haben einen Generationenkonflikt oder wir sind in einem Generationenkonflikt, weil das Thema einfach schon sehr lange besteht, aber leider sehr lange kleingeredet wurde. Also die ersten Warnungen zur Klimaveränderung oder zur Klimakrise, die gab es schon vor 44 Jahren und es wurde nichts getan und deswegen ist die Situation jetzt so drastisch, wie sie ist. Und ich glaube, was getan werden kann, ist einfach, dass die Ängste der jungen Generation ernst genommen werden. Also beispielsweise habe ich letzte Woche eine Studie gelesen, die bei der Tagesschau veröffentlicht wurde, wo quasi stand, dass die meisten aus der jüngeren Generation sich nicht sicher sind, ob sie Kinder in diese Welt setzen wollen. Und der Moderator war darüber relativ überrascht, was mich ein bisschen verunsichert hat oder sauer gemacht hat, weil das einfach eine sehr, sehr berechtigte Angst ist. Und ich finde es sehr schade, dass darüber so geschmunzelt wird, dass die junge Generation quasi auf die Straße geht, dass sie freitags demonstrieren gehen, weil sie, wie gesagt, einfach nur nach dem fragen oder fordern, was ihnen zusteht.
Ohne verallgemeinern zu wollen, verläuft die Spaltung in der Gesellschaft jetzt in Reaktion auf die Protestaktionen der letzten Generation ja oft entlang von Generationenlinien. Also die ältere Generation versteht tendenziell oft nicht, warum diese jungen Menschen, tendenziell eher jungen Menschen, so protestieren. Glaubst du, macht es Sinn, da einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen und auf Zusammenhalt zu pochen und praktisch ganzheitlich für das Thema zu sensibilisieren? Oder glaubst du, dass es jetzt eher wichtig ist, dass sofort politische Maßnahmen gesetzt werden und ohne dass wir jetzt uns alle gemeinsam auf dieses Thema verständigen?
Also ich glaube tatsächlich, dass die politischen Maßnahmen im Fokus stehen sollten, weil die sind besonders wichtig, um einfach einen großen Wandel schaffen zu können. Und trotzdem gleichzeitig ist es aber wichtig, die Gesellschaft ganzheitlich quasi für das Thema zu sensibilisieren. Ich glaube gerade, dass diese Protestaktionen, wie jetzt beispielsweise von der letzten Generation, als sehr radikal wahrgenommen werden, weil sie einfach das öffentliche Leben einschränken, weil man nicht zur Arbeit kommt, weil man zu spät zur Arbeit kommt, weil, weiß ich nicht, irgendwelche Kunstobjekte oder Bilder quasi zerstört werden nicht. Sie werden nicht zerstört, aber sie werden angegriffen. Ich glaube, es geht auch darum, einfach in eine Kommunikation zu treten, irgendwie einen Austausch zu schaffen und vielleicht weniger darüber zu reden, wie man für die Themen protestiert, sondern grundsätzlich aufzuklären, was ist denn unser Thema, worum geht es uns, was wollen wir und welche Ängste haben wir? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auch die älteren Generationen haben ein Anliegen oder möchten, dass es der jüngeren Generation, ihren Kindern oder ihren Enkeln gut geht. Und man kann dabei die Klimakrise einfach nicht ausblenden. Und vielleicht geht es weniger darum, dass jetzt ältere Generationen sich an diesen Protestaktionen beteiligen, aber vielleicht mehr darum, dass man zum Beispiel auch auf Missstände während dieser Aktion aufmerksam macht. Also ob das jetzt bei der letzten Generation ist oder beispielsweise auch in Lützerath, wie die Politik bzw. die Polizei beispielsweise vorgegangen ist gegen die Aktivistinnen, das ist einfach falsch. Und da vielleicht mehr auf diese Missstände zu öffentlich darüber zu reden und zu sagen, ich muss mich jetzt nicht selber in Garzweiler vor den Kohleabbau stellen, aber so wie dort mit den Menschen umgegangen wird, die sich für das Thema einsetzen, das ist nicht richtig. Und das würde auch schon sehr helfen, quasi zwischen den Generationen einen Austausch zu schaffen, glaube ich.
Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Medien und wird dann überhaupt über Missstände und über die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben in der Zukunft, wird es deiner Meinung nach ausreichend behandelt in den Medien oder hast du das Gefühl, es geht letztendlich dann nur mehr um die Proteste und das eigentliche Thema gerät da in den Hintergrund?
Also ich sehe die Rolle der Medien als sehr wichtig an. Ich glaube, auch da muss man einen Unterschied machen, um welche Medien es sich handelt. Also es ist sehr klar abzusehen, dass, sag ich mal, eher in den Boulevardmedien sich natürlich reißerische Titel oder so Begriffe wie Klimaterrorismus, die verkaufen sich einfach besser. Und da ist dann die Thematik, gerät einfach in den Hintergrund. Ist vielleicht aber auch für die Zielgruppe nicht so interessant. Ich glaube, es ist aber grundsätzlich wichtig, mehr über das Thema zu berichten. ja, alle Leute mit ins Boot zu holen und quasi das Thema von unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, weil im Endeffekt ist jeder Lebensbereich davon betroffen und betrifft auch deswegen jeden aus der Gesellschaft.
Hanna, wenn du einen Wunsch an die Zukunft hättest, was das Thema Solidarität betrifft, was wäre das?
Also ich würde mir wünschen, dass der Austausch intensiviert wird, dass mehr Kommunikation stattfindet, dass wir ein bisschen nachsichtiger miteinander sind und die Wünsche oder auch die Ängste anderer Menschen mehr verstehen wollen, empathischer damit umgehen und einfach uns dafür sensibilisieren.
Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war der Podcast Zwei oder Mehr, unterstützt vom Caritas Media Lab.
Danke.
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 Danke, Hanna.